Ja, Schwester Barbara, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Beim Herrn Jesus heißt es ja in dem Gleichnis, man soll sich an den richtigen Platz setzen gleich. Und er dann sagt, Freund, rücke herauf. Sie haben gesagt, Freund, rücke herunter. Aber ich denke, das ist auch richtig so, das tut gut, wenn man nach unten muss. Und deswegen auch in dem Lied, was wir gesungen haben, der Herr allein ist König. Da wird es auch deutlich und auch euer Lied, ganz herzlichen Dank, hat dazu gepasst, vertraut auf den Herrn für immer. Und darum geht es auch heute in unserer Bibelstunde. Aber wir wollen zuvor noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, jetzt wollen wir dir ganz herzlich danken, dass du in deiner Größe und Allmacht hier in unserer Mitte bist. Und dass nichts uns eigentlich aus deiner Spur treiben kann, es sei denn, wir lassen es selber zu. Herr Jesus, halte du uns fest, dass wir immer auf dich vertrauen und dass wir dich, den König aller Könige, sein lassen. Bitte begegne du uns jetzt. Amen. Das Thema der heutigen Bibelstunde wird sein oder ist das die Gemeinde in der Bedrängnis. Und zwar aus dem Danielbuch Kapitel 3. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, ist das gut. Und darf ich Sie bitten, es auch aufzuschlagen. Es ist die Geschichte der drei Männer im Feuerofen. Und zwar, ich möchte sie nicht en bloc lesen, sondern immer nur so, wie es dann drankommt. Dann haben wir kleinere Einheiten und es ist übersichtlicher. Ich möchte mit dem Vers 1 beginnen, Daniel 3, Vers 1, sozusagen als Einführung. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Die Geschichte dieses Standbildes und die Geschichte der drei Freunde im Feuerofen gibt uns ein Vorbild der Glaubenstreue. Aber nicht nur das. Es ist auch ein Konflikt abgezeichnet, in den sich jeder begibt, jeder von uns, der sich auf das Wirken des lebendigen Gottes im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist einlässt. Es erfüllt sich hier in dieser Geschichte schon das Wort Jesu im Vorhinein, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Es ist der Konflikt zwischen dem totalen Machtanspruch der Götter dieser Welt und dem Anspruch, den der heilige Gott an uns hat. Er kam ja selber in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er forderte nur sein Recht, nämlich dass endlich alle Menschen Gott erkennen, aber man tötete ihn dafür. Also die beiden Großmächte und die Großwelten prallen aufeinander, Gottesreich und Weltenreich, und stehen einander feindlich gegenüber und ausschließend gegenüber. Es wird hier deutlich, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Es gibt keinen grauen Raum zwischen, wenn ich so sagen darf, dem Weißen Gottes und dem Schwarzen der Welt. Es gilt entweder oder, plus oder minus, Leben oder Tod. Und Jesus hat gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und interessant, Jesus hat uns nicht mit Wolfszähnen ausgestattet. Wir stecken die uns manchmal selber auf. Aber er hat sie uns nicht gegeben. Die Mächte der Finsternis können nur durch die zarte Art der Lämmer überwunden werden. Und dieser Art hat auch Jesus den größten Sieg aller Zeiten errungen. Kein Kampf mit Waffen im Sinne von Kolonialherren oder dergleichen, sondern der Kampf wird im glaubensgetrosten Leiden ausgetragen. Und dafür ist dieses Kapitel ein ganz wichtiges. Das Handeln Nebukadnezars stellt ein Modell des Antichristen dar. Eins ist sicher, Daniel, der hier die Geschichte seiner Freunde erzählt, reißt uns aus allen Träumen, dass aus Kirche oder Welt und dem Gottesreich irgendetwas Einheitliches werden könnte. Die drei Freunde Daniels sind Vertreter derer, die an Gott glauben, die allein dem Vater vertrauen. Und natürlich, es ist klar, sie können zwischen den Mühlen des Welten- und Gottesreiches zermahlen werden. Das kann passieren. Aber ihr Glaube ist Ausrüstung zum Leiden und nicht Schutz vor dem Leiden. Auch das ist wichtig. In Daniel 3 wird aber vor allen Dingen im Letzten der totale Sieg Gottes offenbar, dem sich keiner entgegenstellen kann. Gott tut Wunder, um seine Leute zu retten. Gott kann aus der Macht des Todes retten. Ein Thema, das uns dann bis zu Jesus hinführt. Ich möchte dann die Verse, erstmal den Vers 2 lesen und nachher noch bis 7. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, den Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, der Fisch stinkt vom Kopfe. Oder ein anderes, wie der Herr, so es geschah. Der König also lässt ein Götzenbild aufstellen, per Regierung wird also der Götzendienst befohlen. Wie soll da im Volk Gottesdienst möglich sein? Welche Götzen werden uns von der Regierung befohlen? Nicht lauthals, aber im Stillen. Toleranz, Freiheit aller Religionen, Übertretung von Gottes Geboten. Und wenn wir dieses goldene Standbild anschauen, die Ausmaße haben wir gehört, sie sind beachtlich, Höhe etwa knapp 30 Meter, Breite knapp 3 Meter und dann noch aus Gold. Was für Reichtümer da hineingeflossen sind. Wo geben wir unsere Reichtümer her? Für Okkultes, für Horoskope, für esoterische Dinge werden pro Jahr Milliardenbeträge ausgegeben in Deutschland. Und diese riesenhaften Bildsäulen sind ja bekannt aus dem Altertum. Erst vor Jahren sind ja welche zerstört worden. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich habe das vergessen. Aber Sie haben das irgendwo vor Augen. Auch die kommunistischen Machthaber lassen sich durch große Bilder feiern. Oft durch Eigenporträts. Und nun aber steht, und das ist der erste große Punkt, Gottesdienst gegen Weltreich. Ich lese jetzt bis Vers 7 weiter. Von Vers 3 an. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter. Ist interessant, wie parallel das alles geht. Es wurden eingeladen alle, werden sie aufgezählt jetzt. Kommen sie alle, die Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut, es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, nehmen wir das Klavier, das Cello, die Geigen, das Schlagzeug, vielleicht die E-Gitarre dazu, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und aller anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und es ist jetzt interessant, wie selbstverständlich man mitmacht. Es läuft einfach so, dass alle großen und auch die Kleinen des Reiches Babylons, die irgendetwas bedeuten, zusammenkommen. Haarklein wird ja berichtet. Und das Ergebnis des Sammelrufes ist beschrieben im Vers 3. Die Tatsache, dass hier ein Weltenherrscher einen religiösen Anspruch hat an alle seine Untertaten, das ist ganz klar ersichtlich. Und auch seine ganz konkrete äußere Form macht deutlich, das ist eigentlich ein Gottesdienst, was der da macht. Religiöse Verehrung, Niederwerfung, Anbeten, ganz klar, worum es geht. Und alle kamen. Und ich bin sicher, dass Daniel hier mehr tun will als nur einen Tatsachenbericht und sagen, ja, es sind alle gekommen. Nein, es sind die Beobachtungen eines Mannes Gottes, das auf bestimmten Wegstrecken die Gläubigen in die Isolierung hineingeraten, in die Minderheit hineingeraten. Es ist eine Erfahrung grenzenloser Einsamkeit, was diese drei machen, in die sie hineingestellt sind, und zwar die, die sich auf Gott verlassen, allein dem Herrn vertrauen. Auf der einen Seite tritt uns die gesamte geistige und politische Macht eines riesigen politischen babylonischen Reiches vor Augen. Und auf der anderen Seite drei einzelne Männer. Eigentlich lächerlich, dieser große Unterschied. Und die tun eigentlich nichts anderes, als ihren Gott, dem sie vertrauen, nicht zu verleugnen. Mehr tun sie gar nicht. Die sind doch nicht breitschultrig dagestanden und haben irgendetwas hineingerufen in die Menge. Nein, sie haben einfach nicht mitgemacht. Sind wir auch so treu, wenn die Masse gegen uns steht? Wie sieht's in Deutschland aus? Es ist kaum 5 Jahre her, nur 5 Jahre, dass der Philosoph und Politexperte Professor Günther Rohrmoser, das ist damals in IDEA gestanden, und einer der wenigen, der sich zu einer eindeutig christlichen Position bekennt, der hat geschrieben, in einem Staat, der mit Billionen von D-Mark verschuldet ist, in dem mit großer Wahrscheinlichkeit die Altersrente zusammenbrechen wird, in dem in 50 Jahren durch den Ausländerzuwachs und deren wesentlich stärkeren Kinderzahlen wir bald eine muslimische Mehrheit im Mutterland der Reformation haben werden, vom steigenden Vandalismus, der hohen Zahlen zusammenbrechender Ehen abgesehen, das werden wir erleben. Das ist die Masse. Das wird die Masse von morgen sein. Und jetzt heißt es hier, sie mussten sich vor dem Bild aufstellen. Sie mussten. Was heißt denn das? Da klingelt's bei mir. Sie mussten sich aufstellen bei minus 20 Grad, nackt in die Kälte. Sie mussten sich in die Duschräume begeben. Sie mussten schwere körperliche Arbeiten auf sich nehmen. Diese Wendungen kennen wir aus unserer dunklen Vergangenheit. Aber ist die Verführung und damit die Bedrängnis für die Gemeinde Jesu nicht noch schlimmer in einer Zeit, in der alles toleriert wird? Außer wenn sich einer auf die Bibel beruft. Alle sind sie da. Natürlich, wir werden denken, was war das für eine Riesenmasse? Da waren doch sicher nicht alle schlecht. Da waren doch sicher auch Schmunzler zwei dabei, die gesagt haben, ach ja, wir machen da eben mal mit, dass wir nicht auffallen. Aber die Bibel sagt alle. Wer da mitmacht, ist dabei. Egal, wie die innerliche Haltung steht. Und die Anbetung bei uns findet in der Form allgemeiner Anerkenntnis, Selbstverständlichkeit und Toleranz statt, in der natürlich nur der stört, der nicht tolerant sein kann. Und warum können Christen in vielen Dingen nicht tolerant sein? Einfach deshalb, weil unser Gott nicht tolerant ist. Er sagt, es gibt nur einen Weg. Und da können wir uns nur trösten lassen, wie diese drei Freunde Daniels es für eine Selbstverständlichkeit genommen haben, eben nicht niederzufallen vor diesem Bild. Ein Gewissenskonflikt merken wir gar nicht bei den Dreien. Der ist gar nicht entstanden. Ah, nicht, das ist sonnenklar. Wir werden das nachher bei der Antwort vor dem König dann noch genauer sehen. Der Herold rief dann aus, jetzt wird euch befohlen, ihr Völker. Jetzt wird's halt so ernst. Aus dem Aufstellen des Bildes folgt der Befehl von höchster Stelle, vor dem Bild niederzufallen und anzubeten. Und musikalisch geht's her. Haben wir das gemerkt? Die Trompeten, die Posaunen, die Harfen zittern. Ja, wir denken, das ist ja Kirchenmusik, oder? Es klingt fast wie das große Halleluja von Psalm 150. Aber merken wir, es ist nicht weit. Es ist ganz nahe. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass in mancher unserer Kirchen eher Kirchenmusik im Vordergrund steht als eine gescheite Predigt. Da verschieben sich doch die Akzente. Interessant ist übrigens auch Offenbarung 13, dass auch der Antichrist zum Bilderdienst zurückkehren wird. Bilderdienst. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Parallelen zu den Aposteln Petrus und Johannes, ich denke, die sind deutlich. Sie sind unübersehbar. Auch sie gehörten zu den Störenfrieden, die das Evangelium von Jesus Christus freimütig auf den öffentlichen Plätzen verkündigt haben. Sie störten deshalb, warum? Weil die kirchlichen Behörden den Fall Jesu als abgeschlossen abgehandelt haben. Der ist abgeschlossen. Der Fall ist erledigt. Aber sie sagten, urteilt doch selbst, wir können doch nicht schweigen. Wenn ich das einflechten darf, wenn Sie das Buch von Winry Schäfbuch lesen, Abenteuer Weltmission, alle Geschichten haben einen roten Faden. Es war mir hochinteressant, die verfassten Kirchen waren schon vor 300 Jahren gegen Mission. Lesen Sie es. Die verfassten Kirchen, die irgendwo saßen und Missionare kamen, die wussten, hier hat uns Gott hingestellt. Da haben sie gesagt, wisst ihr was, ihr könnt gleich eure Sachen wieder packen und wieder heimgehen. Euch brauchen wir hier nicht. Urteilt doch selbst, wir können nicht schweigen. Und jetzt geht's weiter. Wer aber nicht niederfällt, der wird sofort in den Ofen geworfen. Jetzt kommt die Drohung, die mit diesem Befehl einhergeht. Wieder ein Modell des Antichristen. Er zwingt mit Gewalt zu dieser Mischreligion. Wir haben ja vorhin gehört, dass der Nebukadnezar dieses Standbild nicht in der Hauptstadt hat aufstellen lassen. Vielleicht ein interessanter Gedanke. Man kann gar nicht alles sagen in einer Stunde. Aber in der Ebene, das zeigt doch, dass er nicht den Kult, der in der Hauptstadt herrschte, außer Kraft setzen wollte. Die Priester, die dort waren. Er wollte praktisch irgendwie eine Mischreligion schaffen. Und jetzt kommt der Befehl mit Gewalt zu dieser Mischreligion. Und da brauchen wir, glaube ich, auch nicht weit gehen. Auch die Kirchentagsfahnen hängen im gleichen Wind. Und man hört schon die Ofen fauchen. Angesichts dieser Drohung wird es doch niemand wagen, gute Miene oder nicht gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Aber, und das ist ganz wichtig, Gott will das ungeteilte Herz. Die drei Freunde Daniels sind in diesem Kapitel noch nicht eingeführt, aber sie sind schon anwesend. Auch sie hören den Befehlsaufruf. Auch sie hören das Holz im Ofen knistern und die Glut zischen. Aber schon in diesem Moment wissen sie, was sie tun werden. Und manche Ausleger fragen sich, ob sie überhaupt da waren, ob sie überhaupt dabei waren, ob sie nicht gleich daheim geblieben sind. Aber das ist vielleicht auch Spekulation. Aber es war ihnen überhaupt keine Frage der Anfechtung, sondern sie stehen ganz klar in der Nachfolge des eindeutigen Willens. Kollegen lachen, was, du liest die Bibel? Natürlich, wir brauchen auch hier Vergebung, wo wir geschwiegen haben, wo wir hätten reden sollen. Jetzt geht's weiter von Vers 8 bis Vers 12. Vers 7 klingt noch einmal mit. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Runtergeleierte Gesetzestexte. Das haben die drauf. Nun sind da aber jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Im Vers 7 hieß es noch, alle fielen nieder. Wir merken aber, das ist keine Tatsache, sondern es ist nur der Anschein der Tatsache. Oder sagen wir es einfach besser, es war die Erwartung der Veranstalter. Da wird es doch wohl keinen geben, der hier nicht mittut. Es wäre auch töricht, sich absichtlich in diese Öfen werfen zu lassen. Aber aus Vers 8 wird deutlich, nein, sie haben sich nicht verneigt. Sie sind stehen geblieben. Sie haben ihre Knie nicht gebeugt. Und Sie hören vielleicht Philipper 2 mitklingen, dass sich einmal alle Knie beugen werden, aber nicht vor den Göttern dieser Welt, sondern vor dem, der für uns ans Kreuz ging. Sie hatten Gott mehr lieb als ihr eigenes Leben. Und jetzt kommt das. Eigentlich, wenn wir es uns vorstellen, ist doch das lächerlich und komisch, wegen drei Leute unter vielen Tausenden so einen Aufwand zu machen. Geradezu lächerlich. Aber es zeigt die Macht Gottes, der allein absoluten Anspruch auf den Menschen hat, wie ihn kein Reich der Welt erheben darf, weil sie ja auch nur von geliehenen Mächten leben. Es sind nur ein paar glaubende Männer, nur drei. Was spielen die schon für eine Rolle unter Tausenden? Aber ihr Lieben, das ist das Merkwürdige bei den Weltreichen. Alles kann geduldet werden. Aber ein einziger, der Nein sagt und der sich dem lebendigen Gott anvertraut, kann die ganze Runde durcheinander bringen. Der Anspruch ist so gewaltig, dass auch ein Einzelner und erst recht drei, die nicht mittun können, unbedingter Strafe verfallen werden. Wir haben ja gesehen, Nebukadnezar hat einen religiösen Anspruch. Und diesem Anspruch, einfach nur religiös zu sein, dem wollten diese drei nicht genügen. Sie wissen ja, vielleicht darf ich das an dieser Stelle wiederholen, religiös, da hat Ole Hallesby ein herrliches Buch geschrieben, warum ich nicht religiös bin. Jetzt wird jeder verstehen, Moment, das war doch ein gläubiger Mann, religiöser Mensch, ja, schon. Aber religiös bedeutet, der Mensch macht sich auf die Suche nach Gott. Christus aber bedeutet, Gott macht sich auf die Suche nach dem Menschen. Das ist genau die umgekehrte Bewegung. Religion, das ist das, wo der Mensch sucht. Mensch, da muss doch was geben, irgendeine Macht. Oder ein Dasein, eine Tiefe, eine Naturkraft, sonst was. Aber er findet es doch nicht. Das ist Religion. Und Sie müssen sich einfach einen Aussteiger aus irgendeiner der modernen Sekten vorstellen, was dann los ist. Da geht es nicht um Religion, da geht es nicht um Glauben, da geht es nicht um Erlösung in den Religionen. Da geht es um Macht. Und so ist das hier. Nun, Vers 13 bis 20, unter der Überschrift, lasst sehen, wer der Gott ist. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen, und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit, Sobald ihr den Schall der Posaunen, der Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder. Man hört fast den bittenden Ton, den flehentlichen Ton dazwischen. Macht's doch, macht doch mit. Ihr seid doch meine besten Leute. Und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Und da fingen Schadrach, Meschach und Abednego an und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist gar nicht nötig, dass wir darauf antworten. Wenn unser Gott, dem wir verehren will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichtes veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Und er befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Die hatten 900 bis 1000 Grad, dass wir das etwa wissen. 900 bis 1000 Grad pro Ofen. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Der Zorn des Königs kennt keine Grenzen. Interessant, womit man alles in Harnisch kommen kann. Was hat uns nicht schon alles aufgeregt? Ich denke, da kann jetzt jeder kramen bei sich im Alltag. Aber der Zorn Nebukadnezars, und vielleicht sind wir da gar nicht weit weg, dass wir ihn nicht gleich aburteilen. Der Zorn entstand in seiner Ich-Sucht, seiner Selbstbezogenheit, seiner Selbstreligion, sein Größenwahn. Es war sozusagen zum Staatsverbrechen erhoben worden, einer Laune des Königs nicht nachzukommen. Es war ja kein Gesetzbuch dahinter. Es war nur eine Laune. Und das ist Diktatur. So wurden sie vor den König gebracht, das heißt passiv. Sie wurden also geführt, vielleicht abgeführt. Und das sich nun entfaltende Gespräch sollte wohl versöhnlich klingen. Ach, mach doch mit. Wenn nicht, dann kann ich nichts für euch tun. Immerhin gibt er ihnen Gelegenheit, sich zu äußern. Aber der Anspruch Nebukadnezars ist ungeheuerlich. Er ist global, er ist ausschließlich. Er ist wie von göttlicher Natur und in einem Falle einer Weigerung todbringend. Und da sehen wir einfach die Selbstanbetung, die Selbstvergötzung. Und wenn wir an irgendetwas heute leiden in unserer Gesellschaft, dann ist das die Ich-Sucht, der Egoismus. Interessant ist es ja, dass das genau wie bei Gott ist eigentlich. Unser Gott, unser heiliger Gott, der auch einen totalen Anspruch auf den Menschen hat, auch er ist global, auch er ist sich über die ganze Welt erstreckend. Auch er ist ausschließlich, auch er duldet keine Götter neben sich. Nur, wir haben einen ganz gewaltigen Unterschied. Das Motiv ist nicht der Zorn oder die Ich-Sucht, sondern bei Gott kann man fast von der Du-Sucht sprechen. Ich liebe dich doch. Ich will doch dich erlösen. Die Liebe ist das Motiv. Natürlich, auch wer Gottes Anspruch ausschließt für sich, da ist es auch todbringend. Aber nur für den, wer nicht Jesus, in Jesus das Leben hat. Und dann stellt hier Nebukadnezar diese entscheidende Frage im Vers 15: Lass doch mal sehen, wer der Gott ist, der aus meiner Hand retten kann. Also das ist schon das. Hier merken wir, wie gottgleich der sich setzt. Und er bekommt ihn zu sehen. Er gelangt nachher zu der Erkenntnis, das ist eine wunderbare Wendung in dieser Geschichte, die seinem Sohn Belsazar nachher mit diesem Menetekel nicht zuteil wurde. Es kann nur einen lebendigen Gott geben. Das hat dieser Nebukadnezar später erkennen dürfen. Und das ist der Gott, den die drei Freunde Daniels anbeten. Der Gott Israels, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der Vater von Jesus Christus. Allerdings ist ihm das nicht sofort klar. Das müssen wir sehen. Durch die Wendung, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte, wird deutlich, dass er von diesem Gott überhaupt nichts erwartet. Das kann nur so ein schwacher Hampelmann-Gott sein. Heute Morgen in der Predigt sagte ich, so ein Treudorfer Tatterkreis, der nicht richtig hört und nicht mehr richtig sieht. Und Sie wissen ja, der lässt da auch mal 5 Grad sein. Und Nebukadnezar fühlt sich diesem Gott nicht nur ebenbürtig sogar, sondern überlegen. Und er wäre sogar bereit, das ist jetzt ein ganz schwerer Moment in der Bedrängnis der Gemeinde, ein ganz gefährlicher Moment, erst bereit, diesen Vorfall zu gessen. Wenn ihr doch bereit seid, dann macht doch. In der Zeit der großen Verfolgungen, wenn ihr bereit seid, eurem Gott abzuschwören, dann lassen wir euch leben. Das geht durch die ganze Geschichte der Christenheit. Das Martyrium Bischof Polycarps von Smyrna zum Beispiel, der dem Prokonsul Statius Quadratus auf den Befehl, Christus zu verfluchen, antwortete, wir kennen dieses Wort, dieses herrliche Wort, 86 Jahre diene ich ihm. Und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Es ist der gefährlichste Augenblick. Warum? Wenn man uns in Glaubensdingen so mit Liebe und Wohlwollen kommt, wie dies hier Nebukadnezar tut, wird es für uns viel schwerer, standhaft zu bleiben. Da hat es in gewissem Sinne, wenn ich das so sagen darf, der Polycarp vielleicht noch leichter gehabt, denn es war ein Entweder-Oder. Der hat gesagt, nein, ich bleibe meinem Herrn treu. Aber die Verführung ist gefährlicher als die Verfolgung. Die Verführung steigert sich hier zur echten Versuchung. Sollen wir da mitmachen? Uns kommt die Versuchung Jesu in den Sinn, wo der Teufel ihm sagt, alles will ich dir geben, du musst nur mich anbeten. Und ich bin so froh, dass Jesus gesagt hat, nein, ich muss noch den Höhne retten. Die drei Freunde Daniel sind sich über ihre Antwort ganz klar. Es läuft im Grunde nur darauf hinaus, dass die drei Freunde mit dem ersten Gebot ernst machen. Ich bin der Herr, dein Gott und sonst keiner. Und das war es auch, was Luther getrieben hat, vor Papst und Kaiser zu bekennen, dass er im ersten Gebot die ganze Bibel eingeschlossen sieht. Das ganze Evangelium schon im ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Und so ist das Zeugnis der drei Freunde eindeutig. Ich denke, im Kapitel 1 wird ja das deutlich, wie die in Dienst von Nebukadnezar kommen. Und die haben doch schon dem Personalchef damals alles gesagt. Also, dass ihr es wisst, da machen wir nicht mit. Auch bei euren Gelagen nicht. Wir essen sogar unsere Speise, haben sie damals gesagt. Die haben doch deutlich gemacht. Wenn wir im fremdländischen und fremdgöttischen Babylon Dienst tun, bringen wir uns mit unserer ganzen Kraft in unseren Aufgaben ein, ganz klar. Aber wir werden weiterhin Kinder unseres Vaters im Himmel sein, der uns liebt und zum Eigentum erwählt hat. Wenn auch nicht dem Wortlaut, aber der Sache nach, war den drei Freunden bereits das Jesuswort bekannt, dass er Pilatus entgegnete, wo er ihm sagte, Pilatus, du hast überhaupt keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und auch Jesus hatte die Legionen von Engeln erwähnt. So ähnlich klingt das hier, wenn unser Gott, und ich bitte Sie genau auf den Wortlaut zu achten, wenn, das ist das Erste, wenn unser Gott will, dann kann er uns retten. Das steht von keinem Muss. Nach dem Motto, wer nur richtig glaubt, muss schnupfenfrei leben können, ich verkürze und vergröbere das. Nein. Wenn unser Gott will, dann kann er. Das ist keine überhöbliche Sicherheit, als ob Gott sie retten müsste. Sondern sie rechnen auch mit ihrem Tod in dieser grausigen Glut des Ofens. Denn es könnte sein, dass Gott eben ihr Leben nicht bewahren will. Selbst dann würden sie ihrem Glauben nicht abschwören. Sie sind zur Blutzeugenschaft bereit für ihren Gott, in dessen Hand sie geborgen sind. Aber auch aus der Hand des gottlosen Nebukadnezar kann Gott retten. Auch das sagen sie sehr freimütig. Aber in Loyalität und Ehrfurcht. O König, sagen sie. Haben Sie es gelesen? Haben Sie es vor Augen? Auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Der Ton macht die Musik. Sie sind nicht bösartig gegenüber Nebukadnezar, auch wenn er ein Feind Gottes ist. Sie wollen ihm einfach deutlich machen, auch du, König, darfst nicht alles. Und das ist auch für uns Christen wichtig, dass wir, wenn wir mit unseren Chefs, unseren Abteilungsleitern, unseren Kollegen reden, dass wir das in der gebotenen Höflichkeit tun. Ich denke, das sind wir der Liebe Jesu schuldig. Und es sieht so aus, als ob Nebukadnezar sagen wollte, aus meiner Hand retten, das schafft keiner. Wollen wir doch mal sehen. Auf die Zahl 7 möchte ich noch kurz eingehen. Die siebenfache Hitze, ist das nur Zufall? Immerhin erinnert sie an die Rachelust im Lamechlied 1. Mose 4, wo er sagt, Kain wird siebenmal gerecht, Lamech 77 Mal. Oder klingt auch die Vergebung mit bei Petrus? Wie oft muss ich vergeben? Reicht siebenmal? Nein, siebenmal, 70 Mal. Noch ein letzter Gedanke. Wenn du durchs Feuer gehst, Vers 20 bis 23, er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen Kleidung gebunden, wie ein Exempel, das er statuieren will, mitsamt der Uniform, die diese Staatsbeamten tragen. Das ist ein Bild der Abschreckung. Und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. Ich möchte aus Jesaja 43 noch einen Satz zitieren. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Diese Tröstungen, die erst 70 Jahre nach diesen Ereignissen dem Volk Israel gegeben werden durch Jesaja, bewahrheitet sich schon hier. Da sehen wir mal wieder, wie das Gesamtzeugnis der Schrift wichtig ist. Das ist doch egal, ob das zeitlich danach oder davor war, oder wie die Theologen immer sagen, das ist nur eine zweite Schicht und das ist gar nicht der selber und was weiß ich. Und das hat die Gemeinde angefügt. Na und? Es ist das biblische Wort. Es hat sich bewahrheitet. Wir dürfen, und das haben diese drei erlebt, genauso wie Paul Schneider, wie Petrus, wie Paulus, wie Polycarp, wie alle Märtyrer, wir dürfen nicht nur Wunder erwarten, wir dürfen damit rechnen. Aber Gott muss gar nichts. Wenn unser Gott will, dann kann er. Und wir merken, dass Gott seine Leute nicht im Stich lässt. Wir erleben das Wunder der Rettung. Und damit möchte ich schließen. Unbiblische Theologien werden kaum das Wunder der Rettung in der Bibel begreifen können. Denn wer Jesu Kreuz nicht kapiert, dem sind die Augen des Glaubens noch nicht aufgegangen. Denn das kann man nur im Glauben fassen, dass im toten Mann am Kreuz unser Leben steckt. Und anders als durch die Predigt vom Kreuz kann Gott und will Gott nicht retten. Aber das Wunder geschieht hier an den drei Freunden Daniels auch als Vorausdeutung des Wunders Jesu. Sünde vergeben, das kann doch nur Gott. Das haben die Pharisäer ganz richtig erkannt, wo die Freunde den Lahmen ins Haus gebracht haben, durchs Dach reingelassen. Das kann doch nur Gott. Richtig. Gott kann retten aus der Sündenschuld, aus der Hölle, wo es noch tausendmal heißer ist als in diesen lächerlichen Ziegelöfen von Babylon. Es ist ein kleines für ihn, aus diesem glühenden Ofen zu retten. Und so bedient er sich eines Gottesboten, der sich diesen drei Bedrängten zur Seite stellt. Ist das nicht wunderbar? Der Engel des Herrn stellt sich neben uns, neben die bedrängte Gemeinde. Und wie das Wunder dann ganz genau geschah, können wir nicht ermessen. Eindrucksvoll beschreibt der Hebräerbrief diesen Vorgang. Diese haben durch den Glauben, ich verkürze das, des Feuers Kraft ausgelöscht. Andere aber haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Wir sehen, Gott kann retten so rum und so rum. Auch wenn er den drei Freunden nicht aus dem Ofen geholfen hätte, er hätte sie in jedem Fall bei sich in die Ewigkeit aufgenommen. Ganz, wie Jesus sagt, direkt zum Leben hindurchgedrungen. Und jetzt ruft der Nebukadnezar noch die drei Freunde wieder heraus. Er ist ja entsetzt. Der Unglaube ist entsetzt über sowas, dass Gott so retten kann. Er ruft die drei Freunde heraus mit Titel im Vers 26. Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus. Noch vor einer halben Stunde hat er gerufen, lasst sehen, wer der Gott ist, der retten kann. Und jetzt sieht er, welche Macht dieser lebendige Gott hat. Ist auch wichtig, dass wir das sehen. Dieser Gott hat Macht, er hat alle Macht. Und es ist erstaunlich, welche eine Wandlung hier in Nebukadnezar vorgeht. Ein Glaubenszeugnis dieses ehemaligen Gottesgegners, wenn er nachher sagt, es gibt keinen anderen Gott. Wir können es jetzt gar nicht mehr lesen, der Zeit wegen. Keinen anderen Gott wollten sie verehren und anbeten. Vers 29 am Ende, denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so retten kann. Die Fürsten, Würdenträger und alle anderen Großen, die unterziehen jetzt noch, und das möchte ich noch am Schluss erzählen, diese drei Männer einem Elchtest. Wir kennen das ja, es ist ja hier in der Nähe eine Automobilfirma, die jetzt nicht näher genannt werden soll. Da kam ja dieses neue Auto damals, dieser kleine da, hat man den Elchtest gemacht. Ich bin sicher, man kriegt jedes Auto zum Umkippen, abgesehen davon. Aber der Elchtest, jedes Kleidungsstück wurde begutachtet, das Haupthaar untersucht. Keine Brandwunden, keine versenkten Kleidungsstücke, keine angeschmorten Haare, nicht einmal Brandgeruch war mehr feststellbar. Ich darf es Ihnen sagen, so gründlich rettet Gott. Und wenn wir einst mit der Herrlichkeit Gottes überkleidet sein werden, wird der Gestank des Todes nicht mehr da sein. Dann wird auch der Geruch der Krankenzimmer nicht mehr da sein. Da wird nicht einmal mehr der feucht-schimmlige Geruch von Erkältungen an der Bettdecke riechbar sein. Das ist für mich das Bild. So gründlich rettet Gott. In die Herrlichkeit Gottes, wir kennen es von der Offenbarung, kein Tod mehr, keine Tränen, keine Schmerzen mehr. Gottes Rettung in Jesus Christus ist gründlich und sie ist total. Und es stimmt, was Nebukadnezar bekennt, es gibt keinen anderen Gott als den, der so retten kann. Wir wollen beten.
Herr Jesus Christus, jetzt wollen wir dir von Herzen danken und dich loben über der totalen und gründlichen Rettung, die du am Kreuz für uns vollbracht hast. Von aller Schuld, von aller Gottlosigkeit, von allem falschen Götzenglauben kannst du retten. Von der Übertretung aller Gebote, du kannst retten. Du hast diese drei Freunde gerettet, Herr, und wir möchten uns im Geiste neben sie stellen und das gleiche Zeugnis unseren Mitmenschen schuldig sein. Wir sind Schuldner des Evangeliums, so wie es Paulus auch war. Und wir danken allen Zeugen, die durch die Bibel zu uns reden, dass sie das Zeugnis nicht schuldig geblieben sind, sondern dass es bis zu uns kam. Und so hilf uns, freimütig zu bekennen, vor allen Menschen, die es wissen wollen und auch denen, die es nicht wissen wollen, dass du die größte Rettung bist, die es gibt. Lieber Herr Jesus, dir wollen wir danken, dich wollen wir loben, dich wollen wir anbeten. Geh mit in diesen Tag und in die neue Woche. Hab Dank für deine Gegenwart und deinen Segen. Amen.